Ich möchte alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Bibelstudientag heute Morgen mit dem Thema passend zum bald beginnenden Winter: Eiszeit, Mammute, Höhlenmenschen und die Bibel. Wir beginnen bei der weltweiten Sintflut, die in der Bibel bezeugt wird in 1. Mose 6 bis 9. Nachdem die Menschheit sich sehr stark vermehrt hatte, aber sich immer weiter von Gott entfernt und immer mehr durch Gewalttat gezeichnet wurde, da hat Gott die Vernichtung der Menschheit durch die Sintflut beschlossen. Nur Noah, seine Frau, ihre drei Söhne und die drei Schwiegertöchter überlebten. 1. Mose 7, Vers 10 beschreibt den Beginn der Sintflut so: Und es geschah nach 7 Tagen, da kamen die Wasser der Flut über die Erde. Im 600. Jahr des Lebens Noahs, im 2. Monat, am 17. Tag des Monats, an diesem Tag brachen auf alle Quellen der großen Tiefe und die Fenster des Himmels taten sich auf. Wir finden hier zwei Quellen des Wassers, das die Erde schließlich überflutet hat. Die Fenster des Himmels, den Regen, den sintflutartigen Regen, aber dann auch die Quellen der großen Tiefe. Was die geöffneten Fenster des Himmels sind, das verstehen wir zur Genüge, und wie schrecklich Überschwemmungen durch Regen sein kann, das wissen wir aus der jüngeren Vergangenheit auch sehr genau. Aber die Bibel spricht über die Quellen der Tiefe. Das ist etwas ganz Interessantes, weil man das ja erst seit den 1970er Jahren überhaupt kennt, was die Bibel da beschreibt. Erst in den 1970er Jahren wurde zum ersten Mal durch Forscher hydrothermale Quellen der Tiefsee gesichtet. Das sind ganz interessante Systeme in den Tiefen des Meeres, besonders in den vulkanisch tätigen Gebieten des Meeresbodens, auf dem mittelatlantischen Rücken, aber auch auf dem ostpazifischen Rücken. Dort befinden sich diese Systeme. Man sieht, wie da aus dem Meeresboden heraus diese großen unterseeischen Reservoirs von Wasser zusammen mit vielen Elementen wie Eisen und Schwefel, Wasserstoff und so weiter über diese Quellen ausgestoßen werden. Schon im Buch Hiob, das ja aus der Zeit des dritten Jahrtausends vor Christus eine Geschichte erzählt. Es ist so, Hiob lebte in den Jahrhunderten gleich nach der Sintflut. Und da stellt Gott die Frage, Hiob 38, 16: Bist du gekommen zu den Quellen des Meeres? Und hast du die Gründe der Tiefe oder der Tiefsee durchwandelt? Da spricht die Bibel ganz klar, dass es Quellen des Meeres gibt in der Tiefsee. Und Gott sagt: Wo, Hiob, warst du, als ich die Erde gründete? Wenn du so große Worte gegen mich, gegen Gott verwendest, und überhaupt, bist du schon einmal zu den Quellen des Meeres gekommen? Und die ersten Menschen sind erst über 4000 Jahre nach Hiob schließlich zu diesen Quellen gekommen. Diese hydrothermalen Quellen befinden sich in Tiefen von 700 bis 4000 Meter. Wie gesagt, 1977 wurde eine erste Quelle gesichtet mit einem Tiefsee-U-Boot. Bei diesen Quellen strömt bis zu 464 Grad heißes Wasser aus dem Meeresboden heraus. Wie geht das? Das ist ja an sich unmöglich, ja. Aber bei diesem ungeheuren Druck von etwa 300 Atmosphären da kriegt das Wasser ganz neue physikalische Eigenschaften und dann erst noch Salzwasser. Und so ist es also möglich, bis zu 464 Grad heißes Wasser kommt da heraus. Es hat Eigenschaften einer Flüssigkeit und gleichzeitig auch Eigenschaften des Gases. Es wurde geschätzt, dass etwa 160 Kubikkilometer Wasser pro Jahr so aus dem Meeresboden in die Ozeane gelangt. Hier sieht man jetzt einen originalen schwarzen Raucher, wie man diese Quellen auch nennt. Es gibt auch weiße Raucher, je nach Elementen, die da ausgestoßen werden. Sie besitzen auch so typische Schlote, die meistens so 20 oder in vielen Fällen 20 bis 25 Meter hoch sind, aber es gibt auch bis zu 60 Meter hohen Kaminen. Nun sagt die Bibel, dass alle Quellen der großen Tiefe aufbrachen. Das heißt also, dass diese vulkanisch aktiven Gebiete des Meeres, dass die alle aufgebrochen sind. Und das hat natürlich enorme Folgen gehabt. Das Aufbrechen des Ozeanbodens, Aufbrechen der Vulkane, verbunden mit unbeschreiblichen Erdbeben und Tsunamis. Und so kam eben das Wasser nicht nur durch den Regen, sondern ganz wesentlich durch die Ozeane über die Menschheit damals. Also, die Vulkane sind aufgebrochen in der Tiefe und damit natürlich nicht getrennt von den Vulkanen auch am Festland. Hier sieht man eine Nachbildung von unterseeischen Vulkanen. Es gibt ja ein ganzes System in allen Weltmeeren, wie man das hier sieht. Jeder kleine Kreis bezeichnet eine Stelle von einem Vulkan in den Ozeanen, weltweit. Alles aufgebrochen. Hier sieht man ein Beispiel von unterseeischer Lava, die ausströmt in den Ozean. Aber eben damals in der Sintflut katastrophisch, so wie wir das noch nie sonst in der bekannten Geschichte gesehen haben. Die Folge waren natürlich unglaubliche Megatsunamis, die alles, was wir kennen, auch aus der jüngeren Geschichte, völlig in den Schatten stellt. Schließlich, nach dieser weltweiten Katastrophe, die das Leben auf Erden ausgelöscht hat, landete die Arche Noahs auf dem Gebirge Ararat. Der Ararat in der heutigen Türkei ist ja ein Gebirge, das bis 5137 Metern hinaufgeht. Und so konnte die Arche auf diesem hohen Gebirge eben landen, zu einem Zeitpunkt, als noch weitgehend die größten Teile der Erde unter Wasser standen. In 1. Mose 8, Vers 4 lesen wir: Und im siebten Monat, am 17. Tag des Monats, ruhte die Arche auf dem Gebirge Ararat. Und die Wasser nahmen fort und fort ab bis zum 10. Monat. Im 10. Monat, am 1. des Monats, wurden die Spitzen der Berge sichtbar. Und so ging das Wasser dann weiter zurück. Psalm 104 beschreibt, wie das Wasser zurückgegangen ist. Nicht wahr? Das ist ja die große Frage. Die ganze Erde von Wasser bedeckt. Und wie soll das Wasser dann verschwunden sein am Ende der Sintflut? Es gibt ja kein Abflussloch und ein Stöpsel wie bei der Badewanne. Wohin ging das? Nun, die Bibel erklärt das in Psalm 104, Vers 6. Da spricht der Psalmist über die Sintflut. Mit der Tiefe, hebräisch Tehom, das ist die Tiefsee. Mit der Tiefsee hattest du, Gott, sie, das heißt die Erde, bedeckt wie mit einem Gewand. Die Wasser standen über den Bergen. Vor deinem Schelten flohen sie, vor der Stimme deines Donners eilten sie hinweg. Die Berge erhoben sich, es senkten sich die Täler an den Ort, den du ihnen festgesetzt. Die Bibel sagt also, dass die Berge aufgefaltet wurden. die Täler abgesenkt. Und das bedeutet auch, in den Ozeanen haben sich die Meeresbecken vertieft und abgesenkt, so dass es dann zu einem Rückfluss des Wassers in die Ozeane kommen konnte. Dabei spielten die Kontinentalplatten, die ganze Erde ist ja, besteht ja, wie man hier sieht auf der Grafik, aus einem System von sehr vielen verschiedenen Platten, die gegeneinander beweglich sind. Von daher gibt es ja auch die Erdbeben heute, wenn diese Platten eben gegeneinander sich bewegen. Und diese Platten drücken einander, sie zerren sich, sie drücken sich auch runter. Und das gibt natürlich furchtbare Erdbeben und wiederum Tsunamis. Aber damals war das so katastrophisch mit diesen Platten, dass die Berge eben aufgefaltet wurden, indem die Platten aufeinander stießen mit relativ großer Geschwindigkeit, drückten sie gegeneinander und schoben zum Beispiel die Alpen hinauf in die Höhe oder auch das Himalaya-Gebirge. Man sieht sogar noch die Verschiebungsspuren heute im Indischen Ozean, die eben zur Auffaltung des Himalaya-Gebirges führten. Und all diese Schichten in den Alpen, die man so abgerundet sieht, aufgefaltet, wie auch hier, ganz extrem, nicht wahr? Das kommt alles von diesen Verschiebungen. Interessant ist ja, dass man das erst in der modernen Wissenschaft als wissenschaftliche Tatsache erkannt hat, dass die Gebirge, außer natürlich Vulkangebirge, dass die Gebirge im Allgemeinen eben durch Faltung entstanden sind. Das war im Altertum nicht bekannt. Und zum Beispiel im Koran steht, Allah habe die Berge auf das Festland der Erde geworfen, um den Kontinenten Stabilität zu geben. Aber die Bibel sagt, die Berge erhoben sich, es senkten sich die Täler an den Ort, den du ihnen festgesetzt. Auf der Erde ist das so, weil die Erde ganz besonders gebildet ist, eben mit diesen Platten der Kruste, der Erdkruste. Aber zum Beispiel auf dem Mond, da gibt es ja auch unzählige Berge, aber auf dem Mond kennt man keine Faltgebirge. Aber die Bibel spricht nicht vom Mond, sondern spricht von der Erde. Hier sieht man das Himalaya-Gebirge, das eben, zu dem auch der Mount Everest gehört, das so aufgefaltet wurde am Ende der Sintflut. Mount Everest geht also rauf bis 8848 Meter über Meer. Das höchste Gebirge der Welt. Aber eben, das war nicht nur auf dem Festland so, damit das Festland eben so aus dem Wasser heraufgehoben wurde, sondern die Ozeane, auch die haben sich vertieft. Die Ozeane haben ja heute eine Durchschnittstiefe von minus 3,8 Kilometer. Also runter bis 3800 Metern. Das Festland hat eine Durchschnittshöhe von nur 230 Meter. Also wenn man alles zusammenrechnet und dann den Durchschnitt errechnet, ist das Festland der Erde eigentlich nicht so hoch. Das hängt damit zusammen, dass es 10-mal mehr Flachland gibt als Gebirge. Würde man übrigens die ganze Erde schön ausgleichen, dann würde das Wasser die ganze Erde fast 3 Kilometer bedecken. Also das Wasser ist da, um die Erde vollständig zu bedecken. Es hängt aber damit zusammen, wie die Gebirge stehen und wie die Ozeanbecken abgesenkt sind. Nicht wahr? Die Bibel beginnt ja im Schöpfungsbericht. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und der Vers 2 sagt, die Erde wüst und leer und bedeckt mit Tehom, mit der Tiefe. Also die Bibel beginnt nicht mit dem Festland, sondern mit einem Planeten, der vollständig von Wasser bedeckt ist. Das ist ja interessant, dass also die Bibel nicht das Festland am Anfang Erde nennt, sondern den Planeten, aber wasserbedeckt. Und erst am dritten Schöpfungstag faltet Gott den Ozeanboden des Urozeans auf, so dass das Trockene, Yabasha im Hebräischen, das ist noch heute das Wort für Festland, das Festland sichtbar wird. Und so hat sich ein Superkontinent gebildet. Aber eben dieser Superkontinent wurde in der Sintflut wieder überflutet. Das sagt uns 2. Petrus 3, 5 bis 6, dass die gleichen Wasser, die ursprünglich in der Schöpfung am ersten und zweiten Tag bis zum dritten die Erde bedeckt hatte, dass diese selben Wasser wieder zurückgekehrt waren, um die Erde vollständig zu überschwemmen in der Sintflut. Ich habe gesagt, die Meeresböden haben sich auch abgesenkt, und zwar ganz speziell eben in dem Kontinentalplatten nicht nur gegeneinander stießen, sondern sie auch runterdrückten. Das ist die Erklärung für den Marianne-Graben. Das ist ja der tiefste Graben im Ozean, der runtergeht bis auf 11.034 Metern. Aber ich habe vorhin schon gezeigt, hier Südamerika, auf der Westseite des Kontinents sieht man diese unglaubliche Rinne. Ganz nah entlang dem Kontinent, die sogenannte Tiefseerinne von Peru, Chile, die geht runter bis minus 8.065 Metern. Und durch das Absenken eben des Ozeanbodens konnte das Wasser der Sintflut zurückfließen in die Ozeane. An dieser Stelle eine kleine Klammer. Wenn wir schon bei der tiefsten Stelle der Welt sind, Micha 7, Vers 19 spricht über Gottes Vergebung. Er wird sich unser wieder erbarmen, wird unsere Ungerechtigkeiten niedertreten. Und du wirst alle ihre Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Ein wunderbares Bild der völligen Vergebung. Also, wer holt unsere Sünden nochmals raus aus dem Marianne-Graben? Da muss er zuerst mal dort runtertauchen. Nun, dieser ganze Rückfluss am Ende der Sintflut war natürlich ein enormes, katastrophisches Phänomen in sich selbst. Denn durch diesen Rückfluss, auch mit großen Geschwindigkeiten des Wassers, wurde die ganze Landschaft eben geformt und auch die Canyons und Täler wurden ausgewaschen. Wie man das hier sieht, aus den USA zum Beispiel. Und es war ja auch so, dass ein großer Teil der Sedimentschicht mit Fossilien wurde während der Sintflut gebildet. Aber nicht alle. Ein Teil wurde also auch gebildet in dieser katastrophischen Zeit des Rückflusses und sogar danach. Denn die Sintflut war eine so schlimme Katastrophe, und es gibt ja dazu auch von Baumgartner ein Programm über die Plattentektonik, Plattenverschiebung, das über einen Supercomputer läuft und diese Phänomene der Sintflut nachspielen konnte. Und dadurch hat man in der jüngeren Vergangenheit, in den letzten Jahren, sehr viel erfahren, wie die Sintflut genau funktioniert hat, und das erklärt sehr, sehr viele Phänomene in der Geologie auf ganz phänomenale Weise. Also Schichten wurden während der Flut und auch nach der Flut gebildet. Und wie gesagt, im Zusammenhang mit der Sintflut spielten diese unzähligen Vulkane im Meer und auf dem Land eine ganz bedeutende Rolle. Und das sollte eben auch Konsequenzen haben für die Zeit nach der Sintflut. Wenn man sich vorstellt, wenn all diese Vulkane ausgebrochen sind weltweit, was für gewaltige Mengen an Vulkanasche wurde da ausgeschüttet. Und das hat natürlich Folgen für das Weltklima von enormer Breitenwirkung. Das führte zu einer Verdunkelung der Sonne. Also ein Teil des Sonnenlichts wurde dadurch eben wieder reflektiert und in den Weltraum zurückgeworfen. Und das führte zu einer sehr starken Abkühlung des Klimas. Man kennt ja vielleicht die sogenannte kleine Eiszeit, die man ansetzt auf die Zeit von etwa 1500, am Ende des Mittelalters, bis etwa 1850. Und aus dieser Zeit stammen ja auch verschiedene Malereien von Gebieten, die heute eisfrei sind, die dort völlig vereist sind. In Europa, zum Beispiel in Holland, an anderen Orten, wo es heute nie zufrieren würde, und das war damals zugefroren. Und gerade in dieser Zeit gab es eben bedeutende Vulkanausbrüche, die zu dieser kleinen Eiszeit geführt hatte, mit einem sehr starken Klimawandel, der übrigens auch im Zusammenhang zu sehen ist mit diesen Hungersnöten, gerade im 18. Jahrhundert, die mit wieder ein Grund waren für die Französische Revolution. Also das hat auch geschichtliche Auswirkungen gehabt. Aber das ist alles nur mini, das kann man nicht vergleichen mit dem, was eben in der Sintflut geschehen ist. Und diese starke Abkühlung des Klimas. Aber gleichzeitig müssen wir bedenken, all diese Quellen der Tiefe, die aufgebrochen sind, all diese Vulkane in den Ozeanen, die führten zu einer starken Erwärmung des Ozeanwassers. Der Mann, der sich am meisten um diese Dinge bemüht hat in den vergangenen Jahren, ist Michael Ortz, ein US-amerikanischer Meteorologe. Er wird in den USA ist er auch bekannt als Mr. Ice Age. Und er hat diese Phänomene durchgerechnet mit Gleichungen, und zwar mit Maximal- und Minimalannahmen. Und er sagt, man kann das eigentlich, das meiste ist sehr grundlegende Meteorologie, also völlige Basis der Meteorologie, was man da rechnen musste. Und so hat er sich sehr verdient gemacht im Zusammenhang mit der Erklärung, wie die Eiszeit abgelaufen ist. Und das Interessante ist, das Ganze erklärt die Eiszeit sehr gut, während man in der evolutionistischen Auffassung der Eiszeit hier keine Antworten hat. Wie war das überhaupt möglich, dass die Erde so abgekühlt wurde? Es gibt viele Antworten, aber die Antworten befriedigen wissenschaftlich nicht, die gegeben werden. Und man hat auch sehr viel daran herumgefeilt. Als ich noch ein Teenager war, musste ich lernen, es gab 4 Eiszeiten, nicht wahr? Und ich war ganz entsetzt, als ich nachgefragt habe, dass mein jüngster Sohn das immer noch so gelernt hat in der Schule. Dabei ist es schon längst Schnee von gestern. Heute spricht man von über 30 Eiszeiten in der geologisch jüngeren Vergangenheit. Und dann geht man aber heute noch weiter zurück und sagt, das hat auch über Hunderte von Millionen Jahren zurück und sogar Milliarden Jahren zurück hat es immer wieder Eiszeiten gegeben. Aber das Problem ist, und das war mir damals als Teenager schon klar, das Problem ist, diese 4 Eiszeiten kann man kaum unterscheiden. Es ist ganz schwierig, irgendwelche Hinweise für 4 Eiszeiten zu bringen. Und schon damals habe ich natürlich in Diskussion gesagt, vergessen wir das. Es gab nur eine Eiszeit. Eben, man hat so Mühe, die 4 zu unterscheiden, weil es eben nur eine gab. Und natürlich eine Eiszeit, aber die zu Zeiten etwas mehr wieder vor vorgegangen ist, sich entwickelt hat, dann wieder einen kleinen Rückzug erlebt hat und dann hat man den Anschein von mehreren Eiszeiten. Aber was die Evolutionisten uns nie erklären können, ist, wie soll das denn geschehen sein, dass es so viel geschneit hat? Weil wenn die ganze Erde abkühlt, dann sind die Kontinente kalt und auch die Ozeane kalt. Aber dann gibt es ja wenig Verdunstung des Wassers in den Ozeanen und damit auch wenig Niederschlag. Also dumm. Bei evolutionistischen Eiszeiten schneit es kaum. Aber wir brauchen gerade unglaublich viel Schnee, damit dann die Gletscher wachsen können. Und das geht mit der Sintflut. Die Vulkane im Meer haben die Ozeane stark erwärmt, während die Kontinente kalt waren. Nun, warme Ozeane führen dazu, dass es eine starke Verdunstung gab. Viel, viel stärker als heute. Und eine starke Verdunstung führte eben zu starker Wolkenbildung und damit zu enorm viel Niederschlag auf dem Festland. Aber Mr. Ice Age kann uns das eben ganz schön erklären. Es ist völlig auf der Hand liegend, dass das eben nicht gewöhnliche Niederschläge waren, sondern dass es da dauernd Hurricanes gab. Also richtig katastrophale Niederschläge mit Schneestürmen, wie wir das heute gar nicht mehr kennen. Und so waren also die Winter sehr niederschlagsreich mit viel Schnee. Die Sommerzeiten waren kühl und so schmolz der Schnee nicht in dieser Weise weg wie heute. Und das ist ideal. Wenig Schneeschmelze im Sommer wegen des kalten Klimas. Und so wird aus Schnee Eis. Und das führt zu Gletscherbildung. Und zwar sehr umfangreich. Nicht die ganze Erde war von Gletschern bedeckt. Denn man findet ja zum Beispiel in Nordafrika findet man keine Spuren der Eiszeit wie bei uns. Also diese Findlinge, große Steinblöcke, die irgendwo in der Ebene herumstehen, oder Endmoränen, oder abgeschliffene, ganz typisch von Eis abgeschliffene Felsplateaus. Das ist in Nordafrika auf großen Flächen eben so nicht zu finden. Und auch sonst in den meisten Gebieten von Afrika, aber eben in den größten Teilen von Europa findet man die Spuren. Und so war Europa zum großen Teil, das ist noch nicht das Endstadium in dieser Computeranimation, ja, sondern es ging ja noch weiter, die Schweiz war auch zu großen Teilen bedeckt bis hin zu Nordspanien. Aber Italien und Südspanien war frei, so auch der gesamte Nahe Osten, heutige Irak, Syrien, Israel, Ägypten, das war alles Eis, Gletschereis frei. Aber Nordeuropa, Nordamerika und auch große Teile von Chile und Argentinien ziemlich ganz. Bis über Buenos Aires hinaus in den Norden. Und auch gewisse Teile in Südost-Australien und Tasmanien. Das war die Zeit, in der sich die Mammute in den Eisflächen, in der Nähe der Eisflächen besonders vermehren konnten. Nicht wahr? Es gab nur ein Pärchen am Anfang nach der Sintflut. Und so brauchte es natürlich einige Zeit, dass die sich vermehren konnten bis zum Ende der Eiszeit, wo dann Millionen ausgestorben sind, wie wir gleich noch sehen werden. Ja, wie ist das mit den Mammuten gegangen? Michael Oratt hat in seinem Modell berechnet, dass die Eiszeit etwa 500 Jahre auf Vorstoß war. Also ab der Sintflut 500 Jahre. Damit wird übrigens nach biblischer Chronologie deutlich, Abraham lebte noch in der Eiszeit. Und dann am Ende dieser 500 Jahren kam der Rückgang und das brauchte in seinen Modellrechnungen nochmals 200 Jahre, in denen die Gletscher zurückschmolzen. Also diese Überschwemmung von Millionen von Mammuten, man hat ja bis heute Überreste gefunden von etwa 50.000 erfrorenen und durch Eiskälte erstickten Mammuten. Das erklärt sich eben durch die Prozesse am Ende dieser 500 Jahre. Auch rechnerisch geht das. Von zwei Mammuten kommt man da auf mehrere Millionen in den 500 Jahren. Und dann eben bei diesen katastrophischen Rückflüssen bei der Schmelze kam es bei den Mammuten zu Fluchtbewegungen in die falsche Richtung, nämlich dort, wo es noch kälter war. Und so kamen sie massenweise auf und wurden so konserviert im Eis. Also da kam es zu diesem Massensterben der Mammute, das man in dem Sintflutmodell wunderbar erklären kann. Nun, die Bibel spricht darüber, dass in der Zeit nach der Sintflut die Menschheit sich wieder vermehrt hat. Die Nachkommen von Sem, Ham und Japhet. Gott hatte zwar Noah gesagt, die Nachkommen sollen sich über dem ganzen Festland, über das ganze Festland der Erde hinweg ausbreiten. Aber als schon wieder eine gewisse Menge von Menschen da war, kam es zum Aufstand gegen Gott und zum Abfall des Gottes der Bibel. Übrigens, die Vermehrung bei den Menschen geht ziemlich schnell, wenn alle mitmachen. Ja. Nur so als Beispielrechnung. Nach einem Vortrag kam einmal ein Mann auf mich zu, der war ganz stolz, dass er 10 Kinder hat. Und seine Frau, sagt er mir, kommt ja auch aus einer Familie mit 10 Kindern. Und er hat mal ausgerechnet, wenn alle so mitmachen würden, in 300 Jahren wäre unsere Familie 1 Milliarde. Das geht eben durch die Exponentialrechnung schließlich sehr schnell. Und nach der Flut hatte man ja keine Gründe, um zu sagen, wir wollen nicht viele Kinder. Und so konnte sich die Menschheit relativ schnell vermehren. Also die Menschheit blieb zuerst zusammen und vereinigte sich, so 1. Mose 10 und 11, im heutigen Südirak, in dieser Kultur der Stadt Babylon. Sie bauten einen Turm, das war eine Zikkurat, wie man hier sieht, kein Aussichtsturm, sondern ein Turm, um Naturgötter zu verehren. Sieht man, jede Terrasse ist gewissermaßen ein Tempelvorhof. Und je höher es geht, desto angeblich heiliger soll der Bereich sein. Und dann zu oberst ein kleines Haus, ein Allerheiligstes, zum Beispiel für den Mondgott. Die Zikkurat, die man gefunden hat aus der Zeit nach dem Turm von Babel in Ur, aus der Zeit von Abraham, die war zum Beispiel dem Mondgott Sin geweiht. Und so hat also sich die Menschheit gegen Gott aufgelehnt in diesem Turmbau und Gott hat eingegriffen durch die Sprachenverwirrung und dadurch die Völkerwanderung erzwungen. Die verschiedenen Stämme, Nachkommen der drei Söhne Ham, Sem und Japhet, die trennten sich dann auf und begannen auszuwandern, weil sie sich nicht mehr verstanden. Und so sagt 1. Mose 10, gingen Söhne von Japhet, wie zum Beispiel Gomer, Javan und so weiter, gingen nach Europa. In 1. Mose 10 heißt es, dass durch die Söhne Japhets die Inseln der Nationen besiedelt wurden. Aber das Wort Inseln im Hebräischen Iyim bezeichnet nicht irgendwelche Inseln, sondern das ist im Alten Testament der Fachausdruck für die Inseln des Mittelländischen Meeres auf der europäischen Seite, also die griechischen Inseln. Aber noch mehr, das Wort Iyim bezeichnet eben diese Inseln plus die Küstenstriche von der Türkei bis nach Spanien. Also der Ausdruck Iyim, von dem wird heute Nachmittag im Zusammenhang mit dem Propheten Jesaja noch die Rede sein, das ist eigentlich das Wort für Europa im Alten Testament. Und so gingen also die Japhetiten nach Europa, Hamiten gingen nach Afrika, ein Sohn von Ham hieß Mizraim, das ist später in der Bibel auch der Name für Ägypten, Mizraim. Also die Nachkommen von Mizraim, die haben die ägyptische Hochkultur aufgebaut. Ein weiterer Sohn war Kusch, der siedelte sich an südlich von Ägypten, heutiger Sudan. Das Wort Kusch im Alten Testament ist das Wort für Sudan, Äthiopien, Eritrea. Kusch heißt übrigens schwarz und von ihm stammen die Schwarzafrikaner ab, die sich dann in der Folge über den ganzen südlichen Teil Afrikas ausgebreitet haben. Und wiederum andere Stämme wanderten aus in den Osten nach Indien, China und schließlich gingen welche auch über die Beringstraße nach Amerika und besiedelten zuerst Nordamerika, Mittelamerika und schließlich runter bis in die Urwälder und Steppen Südamerikas, bis runter nach Feuerland. Die ersten Hochkulturen entwickelten sich in diesen Gebieten. Zuerst in Sumerien, das ist das Gebiet, wo der Turm von Babel war. Also diejenigen, die nicht auswanderten, sondern an Ort blieben, bauten die erste nachsintflutliche Zivilisation nach dem Turmbau auf. Das war die Kultur von Sumerien, die älteste Hochkultur der Welt. Etwas zeitverschoben kam dann die Hochkultur von Ägypten. Und interessant, die größten Pyramiden Ägyptens, das sind auch die ältesten. Also es gab nicht eine langsame Aufwärtsentwicklung, sondern man spricht in der Archäologie von einer Kulturexplosion. Plötzlich, auch in Sumerien, plötzlich ist die Hochkultur da, ohne eine Entwicklung sichtbar zu machen. In Ägypten eben kommt die Hochkultur so ganz plötzlich. Es gibt nicht eine allmähliche Entwicklung hin, sondern sie ist in der frühesten Zeit, findet man schon die höchste Entwicklung, gerade in der Architektur. Und etwas zeitverschoben kam dann die Hochkultur im Indus-Tal in Indien. Warum? Diese Gebiete waren eben nicht von Gletschern bedeckt. Das Klima war viel angenehmer, während die Japhetiten, die mussten mit Eis und Schnee kämpfen und waren gezwungen, eben eine längere Zeit sehr primitiv zu leben. Das ist die Erklärung, warum Europa einen so großen Nachteil hatte, zunächst gegenüber diesen orientalischen Kulturen. Es war eine schwere Zeit in Europa. Und so lebten die Menschen in Höhlen. Aber sie waren nicht primitive Menschen. Das sieht man ja auch zum Beispiel an ihrer Kunst in den Höhlen. Hier in Frankreich die Chauvet-Höhle mit Malerei, die man nach evolutionistischer Auffassung auf 31.000 Jahre datiert. Aber da wäre doch jeder moderne Künstler ganz stolz, wenn er so malen könnte wie die. Das waren keine primitiven Leute, aber eben hochstehende Leute, die primitiv leben mussten. Wir werden gleich sehen, das Buch Hiob, das erzählt ja eine Geschichte, wie angetönt, aus dem 3. Jahrtausend vor Christus, also aus den Jahrhunderten der Eiszeit, aus diesen 500 Jahren Eiszeit. Und im Buch Hiob werden auch die Höhlenmenschen beschrieben. Hiob 30, Vers 6, in grausigen Klüften müssen sie wohnen, in Erdlöchern und Felsenhöhlen. Zwischen Gesträuchen kreischen sie, unter Dorngestrüpp sind sie hingestreckt. Kinder von Verworfenen, ja, Kinder von Ehelosen, sind sie hinausgepeitscht aus dem Lande. Also diejenigen, die in schwierigen Verhältnissen lebten, mussten primitiv leben und andere konnten eine Hochkultur aufbauen. Ein paar Worte zu Hiob und der Eiszeit. Das Buch Hiob beginnt ja damit, es war ein Mann im Lande Uz. Das Land Uz befindet sich im heutigen Südjordanien. Wie man aus Klagelieder sieht, wo das Land Uz in Verbindung gebracht wird mit Edom, der späteren Heimat von Esau, dem Bruder Jakobs. Hier sind wir in der Negev-Wüste und schauen da ziemlich im Süden unten bei Timna und schauen rüber zu den jordanischen Bergen. Da entlang der Grenze zwischen Jordanien und Israel. Das ist das Land Uz. Da war Hiob zu Hause. Da lebte er kurz nach der Sintflut im dritten Jahrtausend vor Christus. Dieses Gebiet gehört heute zu den heißesten und trockensten Gebieten der Welt. Aber das Buch Hiob beschreibt ein ganz anderes Klima. Es gibt kein Buch in der Bibel, das so oft von Eis, Hagel und Schnee spricht wie das Buch Hiob. Aber das Buch Hiob spricht auch über schreckliche Katastrophen, Tsunami, Erdbeben, katastrophischen Erdverschiebungen. Das passt alles zur Eiszeit und den nachsintflutlichen Wehen der Erde. Auch Land- und Wassersaurier werden erwähnt. Übrigens, im Buch Hiob wird die Sintflut erwähnt. Das macht klar, Hiob lebte nach der Sintflut. Aber das Volk Israel wird nie erwähnt. Und auch nicht die Patriarchen Abraham, Isaak und Jakob. Und interessant ist das Alter von Hiob. Nach seiner Krankheit und seiner Wiederherstellung, da war er ja 70 Jahre alt. Und Gott gab ihm, als er gesund wurde, alles doppelt zurück. Seine Esel, doppelte Anzahl, Kamele, doppelte Anzahl und so weiter. Kinder bekam er nur 10, nicht 20, obwohl er zuerst 10 hatte. Gott gab ihm alles doppelt, aber er hatte 10 im Himmel und 10 auf der Erde. Und danach lebte Hiob eben noch lange Zeit. Und wenn er das Doppelte leben durfte von vorher, gibt das, wenn 70 x ist, x plus 2x gleich 210. Ja, 70 plus 140. Das wäre also 210 Jahre. Und das entspricht der Größenordnung von dem Alter Taras, des Vaters Abrahams. Nicht wahr? Während Noah noch extrem alt wurde, bis 930, geht in den Geschlechterfolgen geht das Alter der Menschheit runter, kontinuierlich. Tara wird noch 205 Jahre alt und schließlich Abraham nur noch 175. Und das Alter geht weiter runter. In Psalm 90 sagt Mose nach dem Auszug aus Ägypten, die Tage des Menschen sind 70 Jahre. Und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Das war so die Lebenserwartung Israels in der Wüstenwanderung. Mose selber wurde noch 120 Jahre. Also das ging kontinuierlich runter und heute kommt man über die Grenze 120 kaum mehr hinaus. Interessant ist übrigens, wenn man all diese Jahreszahlen von Noah runter über Tara auf Abraham in einer Grafik aufzeichnet, ergibt das eine negative exponentielle Funktion. Mit den üblichen kleinen natürlichen Abweichungen. Das ist sehr interessant, weil im Altertum kannte man Exponentialrechnung noch nicht. Das ist erst etwas in der modernen Mathematik. Und woher kommen diese Zahlen in der Bibel? Interessant. Sie entsprechen also dieser Exponentialfunktion. Aber noch etwas, viele Abläufe in der Biologie kann man mit Exponentialfunktionen beschreiben. Das heißt also, viele biologische, natürliche Prozesse verlaufen effektiv in solchen Kurven. Und das ist ein Hinweis, dass dieser Rückschritt des Alters mit einem biologischen Prozess zusammenhängt, der eben da ab der Sintflut abgelaufen ist und heute unumkehrbar geworden ist. Man erreicht nicht mehr diese Alter. Ansatzweise hat man Erklärungen, aber es ist noch etwas, das man weiter erforschen muss. In den vergangenen Jahren hat man zum Beispiel die innere genetische Uhr entdeckt, die diktiert, wann der körperliche Tod aus rein körperlichen Gründen eintreten muss. Es gibt eine solche Uhr, aber das ist nicht das Thema jetzt. Nur so nebenbei. Also das Alter von Hiob ist auch interessant, das deutet hin eben auf diese Zeit zwischen Sintflut und Abraham. Nun, Hiob aus dem Lande Uz, ein heißes Gebiet heute. Aber da steht in Hiob 37, Vers 6, denn zum Schnee spricht er, Gott, falle zur Erde und zum Regenguss und den Güssen seines gewaltigen Regens. Vers 9, aus der Kammer des Südens kommt Sturm und von den Nordwinden Kälte. Durch den Odem Gottes entsteht Eis und die Breite der Wasser zieht sich zusammen. Auch beladet er mit Wasserfülle das Gewölk, breitet weithin aus seine Blitzwolken. Das ist doch enorm, wie da über den Schneefall gesprochen wird und eben Eis, das große Wasser, vereist. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Ich war ganz nahe vom Land Uz, von der Heimat Hiobs, ist das Rote Meer. Undenkbar, dass sich das irgendwie vereisen sollte. Aber zum Beispiel in der kleinen Eiszeit, die ich ja schon erwähnt habe, da hat es ja eine unvorstellbare Vereisung in Skandinavien im Meer gegeben, wie man es sich heute überhaupt nicht vorstellen kann. Und da war das noch viel extremer und die Bibel sagt, die Breite der Wasser zieht sich zusammen. Gut, an dieser Stelle machen wir jetzt die versprochene Pause. Wir sind vor der Pause stehen geblieben in Hiob 37,6, wo von Schneefall und Eisbildung gesprochen wird. Jetzt gehen wir weiter. Hiob 38, Vers 22. Gott spricht wiederum zu Hiob: Bist du zu den Vorräten des Schnees gekommen? Und hast du gesehen die Vorräte des Hagels? Vers 28. Hat der Regen einen Vater oder wer zeugt die Tropfen des Taus? Aus wessen Schoß kommt das Eis hervor? Und des Himmels Reif, wer gebiert ihn? Wie das Gestein verdichten sich die Wasser und die Fläche der Tiefe oder Tiefsee schließt sich zusammen. Auch das völlig unerwartet in einem Buch, das von einer Geschichte im Lande Uz spricht. Und gerade eben diese Vorräte des Schnees, die weisen hin auf die vereisten Gebiete, die aber in einer gewissen Distanz waren zu Hiobs Heimatsort. In Hiob 6, Vers 15 lesen wir, Hiob spricht zu seinen Freunden: Meine Brüder haben sich trügerisch erwiesen wie ein Wildbach, wie das Bett der Wildbäche, welche hinschwinden, welche trübe sind von Eis, in die der Schnee sich birgt. Hiob 9, Vers 30. Wenn ich mich mit Schnee wische und meine Hände mit Lauge reinigte. Und wie gesagt, eine wichtige Folge der Sintflut war eben nicht nur dieser enorme Niederschlag mit Schnee und Regen, sondern auch die starken Bewegungen der Erdplatten, die große Erdbeben und Bergstürze auslösten. So lesen wir in Hiob 34, Vers 20, der jüngste Freund Elihu spricht: In einem Augenblick sterben sie. Und in der Mitte der Nacht wird ein Volk erschüttert und vergeht. Und Mächtige werden beseitigt ohne Hand. Hier ist die Rede von einem Erdbeben, das ein ganzes Volk auslöscht. In Hiob 9, Vers 5 spricht Hiob von Gott, der Berge versetzt, ehe sie es merken. Er, der sie umkehrt in seinem Zorn, der die Erde aufbeben macht. Also Erdbeben verbunden mit Bergstürzen. Hiob 14, Vers 18. Und doch ein Berg stürzt ein, zerfällt. Und ein Fels rückt weg von seiner Stelle. Wasser zerreiben die Steine. Ihre Fluten schwemmen den Staub der Erde hinweg. Aber du machst zunichte die Hoffnung des Menschen. Auch da wird von Bergsturz gesprochen und von enormer Erosion. Hiob 12, Vers 15. Siehe, er, Gott, hemmt die Wasser und sie vertrocknen. Und er lässt sie los und sie kehren das Land um. Das ist eine ganz typische Beschreibung eines Tsunamis. Nicht wahr? Jeder, der weiß, was die Zeichen von Tsunamis sind, der weiß, plötzlich zieht sich das Meer zurück. Aber das sind keine Gezeiten. Und das ist der letzte Moment zur Flucht, denn das bedeutet, nach einiger Zeit kommt die Flut dann über das Land. Wie es hier steht, er lässt sie los und sie kehren das Land um. Und so war es natürlich wichtig, in einer Zeit vieler Tsunamis, dass man Wächter aufstellte gegen das Meer. Also Wächter, die diese Rückzugsbewegungen des Meeres beobachteten, um dann die Bewohner zu warnen. Und so sagt Hiob in Hiob 7, Vers 12, weil er sich so bedrängt fühlt von seinen drei Freunden, bin ich ein Meer oder ein Wassersaurier, dass du eine Wache gegen mich aufstellst? Es gab also die Wächter gegen Tsunamis und offensichtlich auch Wächter gegen Saurier. Das Buch Hiob spricht ja an mehreren Stellen über Saurier. Drei werden namentlich erwähnt, Rahab, dann in Kapitel 40 Behemoth, der zwar Gras frisst wie das Rind, aber sein Schwanz biegt gleich einer Zeder. Die Beschreibung passt genau auf einen Diplodocus oder Brontosaurus. Und danach wird der Leviathan beschrieben. Das ist nicht ein Krokodil. In der Antike hat man Krokodile gejagt, aber dort sagt Gott zu Hiob, dass niemand den Kampf aufnimmt mit Leviathan. Leviathan heißt im Hebräischen einfach der Gewundene. Und die Beschreibung dort passt wunderbar zum Beispiel auf einen Tylosaurus aus der Familie der Mesosaurier. Das ist der größte Wassersaurier, den man bis heute von den Fossilen her kennt. Und übrigens, einen hat man ausgegraben vor Jahren in der Negev-Wüste. Also ganz in der Nähe von Hiobs Heimat. Ja, und so musste man eben auch in Hiobs Zeiten Menschen einsetzen als Wächter gegen gefährliche Saurier, die in die Gegend kamen. Und darum sagt er, bin ich ein Meer oder ein Wassersaurier, dass du eine Wache gegen mich aufstellst? Es gibt ja auch bei den Indianern Felszeichnungen, die exakt entsprechen verschiedenen großen Sauriern, die man durch die Fossilien kennt. Und wenn die evolutionistische Ansicht stimmen würde, dass Saurier und Menschen nie zusammengelebt hätten, dann müssten sie uns erklären, woher kommen diese exakten Zeichnungen der Indianer von solchen Tieren, die wir erst jetzt durch die moderne Wissenschaft und Erforschung der Fossilien überhaupt rekonstruieren konnten. Wie gesagt, nach dem Modell von Michael Ords, Mr. Ice Age, hat sich die Eiszeit und die Gletscher ausgedehnt während etwa 500 Jahren und danach begann die Schmelze. Nach ein paar hundert Jahren. Der Vulkanstaub aus der Eiszeit und den Vulkanen danach lagert sich immer mehr am Boden ab. Und dadurch wird die Sonnenstrahlung allmählich wieder wärmer. Die Kontinente beginnen sich wieder aufzuwärmen. Und gleichzeitig kühlen sich die Ozeane wieder mehr und mehr ab. Das bedeutet auch weniger Niederschlag. Und immer weniger dieser schrecklichen Schneestürme, dieser Hurricanes, die eben ausgelöst waren durch dieses Verhältnis kalte Kontinente und sehr, sehr warme Ozeane. Übrigens, in der Arktis hat man ja die Eisdecken durchbohrt und in den obersten Schichten kann man verschiedene Jahre, wie Jahresringe, abzählen. Und angeblich kommt man da dann auf Hunderttausende von Jahren. Aber in den unteren Bereichen ist es so, dass man diese Schichten nicht als Jahre deuten muss, sondern besser deutet eben als nacheinander folgende Schneestürme, die solche Ablagerungen bewirkt haben. Und so kommt man eben nicht auf Abertausende von Jahren, sondern auf eine kurze Sintflut. Alles passt so schön in diesem Modell zusammen und erklärt Dinge, die Evolutionisten nicht erklären können. Wie gesagt, wärmere Sommer und dadurch auch immer mehr Schneeschmelze und auch Gletscherschmelze. Auch in der Schweiz beginnen sich die Gletscher aus den Tälern, aus den U-Tälern zurückzuziehen. Und die Wolkendecke, die Aschedecke zieht sich mehr und mehr zurück. Und so verändert sich das Klima immer mehr. Es wird auch einfacher in Europa für die Japhetiten, die Vorfahren der Kelten und Germanen. Die Gletscher ziehen sich zurück, aber die Spuren der Eiszeit bleiben. Findlinge, U-Täler, Endmoränen, Gletscher in den Bergen und so weiter und so fort. Es gibt auch riesige Probleme für die Evolutionslehre, wenn sie eben nicht akzeptiert, dass die Eiszeit eine Folge der Sintflut war. Man dehnt die Eiszeiten zeitlich enorm aus und auch die Steinzeit, die wird ja ausgedehnt auf etwa 2 Millionen Jahre. Und an deren Ende sei dann der moderne Mensch, der Homo sapiens, aufgetreten vor 40.000 Jahren. Aber nehmen wir nur mal diese 40.000 Jahre. Wenn der Mensch wirklich schon so alt wäre, müsste man heute eine Weltbevölkerung haben von 430 Milliarden Menschen. Und das ist eben einfach so, weil die Menschheit sich exponentiell vermehrt. Nicht wahr? Im Jahr 1900 gab es weltweit etwa 1,6 Milliarden Menschen. Aber um das Jahr 2000 waren das deutlich über 6 Milliarden, 6,3 Milliarden. Und jetzt, Herbst 2011, schätzt man die Weltbevölkerung bereits auf 7 Milliarden. Das heißt also, allein im 20. Jahrhundert und jetzt diese ersten paar Jahre des 21., die wir erlebt haben, da ist die Menschheit von 1,6 Milliarden auf 7 Milliarden angewachsen. Und zur Zeit Jesu schätzt man die Weltbevölkerung auf allen Kontinenten auf etwa 300 Millionen. Aber das Ganze ging eben exponentiell voran. Und dabei ist noch Folgendes zu bedenken. Man sagt dann, ja, aber früher war das eben über Hunderttausende von Jahren immer so auf Sparflamme. Die Menschheit blieb immer ungefähr gleich. Ja, wieso? Ja, die Höhlenmenschen haben sich zum Beispiel schlecht ernährt. Und da war eben auch die Sterblichkeit sehr, sehr hoch. Ja gut, Heute weiß man ziemlich genaues über die Ernährung in der Steinzeit in Europa. Und das war eine sehr gute Fleischernährung. Also die Hinweise, die man hat, weisen nicht darauf hin, dass die Ernährung schlecht war. Sondern recht gut für die Vermehrung der Menschheit. Also es ist ein Riesenproblem. Warum gibt es nur 7 Milliarden Menschen heute? Aber von der Sintflut bis heute, da wären das ungefähr 4500 Jahre. Reicht das, um von 8 Menschen auf heute 7 Milliarden zu kommen? Und wie? Die jährliche Zuwachsrate heute liegt bei 1,9%. Und man bedenke, das 20. Jahrhundert hat die 2 Weltkriege erlebt, der Menschheitsgeschichte. Es gab ja nur 2. Und die waren im 20. Jahrhundert. Mit zusammen etwa 90 Millionen Toten. Wir haben erlebt diese ganze Massenvernichtung durch die Kommunisten. Da sind Dutzende von Millionen Menschen umgebracht worden im 20. Jahrhundert durch die Atheisten. Wir haben all diese Seuchen gehabt, wie zum Beispiel die dritte Pestpandemie ab Anfang des 20. Jahrhunderts, dann die spanische Grippe 1918 und 19 mit 50 bis 100 Millionen Toten. Wir haben die Pandemie gehabt im 20. Jahrhundert mit Pocken. Man schätzt etwa eine 500 Millionen Toten. Und so könnte man weiterfahren. Nikotintote werden im 20. Jahrhundert auch auf 100 Millionen geschätzt. Also es gibt genügend Gründe zur Dezimierung der Menschheit und trotzdem hat die Menschheit sich so vermehrt. Die jährliche Zuwachsrate also liegt heute weltweit zusammengerechnet, natürlich nicht in Europa, bei 1,9%. Diese Wachstumsrate würde reichen, um in 1490 Jahren von 8 Menschen auf 6 Milliarden zu kommen. Mit anderen Worten, wir haben also mit diesen 4500 Jahren wirklich Zeit übrig, um die Menschheit von heute mit 7 Milliarden hinzukriegen. Und das ist ein Problem für die Evolutionisten. Für sie ist die Steinzeit eine so lange Zeit und während Hunderttausenden von Jahren hätten die Menschen immer die gleichen oder fast die gleichen primitiven Faustkeile geschlagen und einfach keine Entwicklung gemacht. Und dann plötzlich in Sumerien, zeitlich eben im Zusammenhang mit der Sintflut zu sehen, da kommt die Hochkultur, dann in Ägypten und zwar explosionsartig, ohne langsame Entwicklung. Das geht einfach nicht auf. Weiter kommt dazu, wo sind eigentlich all die Grabstätten geblieben? Wenn man mal alle Menschen, die je gelebt hätten im evolutionistischen Sinn, sagen wir nur mal über 40.000 Jahre, und wir können weiter zurückgehen mit Homo erectus und so weiter, weiter zurück bis 2 Millionen Jahren, wo sind all die Grabstätten geblieben? Wenn wir uns überlegen, wie viele Menschen dann je gelebt hätten in dieser langen Periode von 2 Millionen Jahren. Sie fehlen. Diese Gräberfelder fehlen. Und gut, da könnte man immer noch sagen, ja gut, die meisten Menschen, die wurden wahrscheinlich irgendwo in Flüsse geworfen und in Seen und man hat sie gar nicht bestattet. Aber die haben ja während Hunderttausenden von Jahren Steinwerkzeuge gemacht. Und das ist ideal für uns. Denn alles, was aus Holz, Fell oder Stoff besteht, das verrottet. Trotzdem findet man manchmal ganz alte solche Überreste, aber das ist nicht das Normale. Aber glücklicherweise, Steinwerkzeuge, die verrotten nicht, die bleiben. Und wenn man wie Dr. Med Michael Brandt einmal systematisch alles, was an Steinzeitkulturen erfasst worden ist in Deutschland, in der Schweiz. Wenn man das berücksichtigt, dann sieht man, es gibt nur so wenig Steinwerkzeuge. Das passt wunderbar für ein paar hundert Jahre Steinzeit. aber niemals für diese Abertausenden von Jahren. Es gibt zu wenig. Michael Brandt hat dazu ein Buch geschrieben, Wie alt ist die Menschheit? Ganz eindrücklich. Und noch etwas Überraschendes aus der jüngeren Vergangenheit. Wer mag sich vielleicht noch erinnern, vor einigen Jahren, als die Schlagzeile kam in den Massenmedien, man hätte die Ur-Eva entdeckt. Die Mutter der ganzen Menschheit. Die sogenannte mitochondriale Eva. Nicht wahr? Die Genforschung hat ja in den vergangenen Jahren enorme Fortschritte gemacht. Und das ist sehr interessant. 1987 hat ein Team von der Berkeley University die mitochondriale DNA des Menschen untersucht. Ich muss erklären, das ist eine Mitochondria, wie man sie hier im Bild sieht, das ist ein kleiner Teil in den Zellen. Und dort ist ein Stück unseres Erbgutes mit drin enthalten. Und zwar, also nur ein ganz kleines Teilchen des ganzen Erbgutes, das wir auf dem DNS-Molekül in den Zellen haben. Wo genau steht, wie man einen Menschen, also zum Beispiel mich, bauen muss. Bei den Krokodilen steht, wie man ein Krokodil baut. Und bei den Erbsen steht in allen Zellen, wie man eine Erbse baut. Also, aber dieser kurze Abschnitt des Erbgutes in den Mitochondrien, das wird von den Müttern weitergegeben. Und zwar an die Töchter und an die Söhne. Und so kann man also damit die Mutterlinie erforschen. Und man hat aufgrund der Mutationsrate in diesem Abschnitt des Erbgutes, hat man errechnet, dass die Mutter aller heute lebenden Menschen vor etwa 200.000 bis 100.000 Jahren gelebt hat. Also für Evolutionisten eigentlich sehr erstaunlich kurz, ja, diese Frist. Also mit Eva meint man die letzte gemeinsame Mutter aller heute lebenden Menschen. Darum habe ich auch Eva hier in Anführungsstrichen gesetzt. Übrigens, heute können Sie ganz billig Ihre Gene testen lassen, zum Beispiel über Igenea in Adliswil. Die arbeiten zusammen mit einem Labor in den USA. Igenea ist eine der führenden Firmen auf diesem Gebiet. Für etwas mehr als 100 Franken können Sie eben diesen Abschnitt der mitochondrialen DNA untersuchen lassen. Und dadurch kann man Ihre Mutterlinie zurückverfolgen bis auf ein Urvolk vor 3000 Jahren. Also damit kann man sagen, ob die Mutter ihrer Mutter und dann deren Mutter und so weiter, also nur die gerade Mutterlinie, keine Seitenlinien, da kann man sehen, vor 3000 Jahren, das waren Germanen und keine Helvetier. Das wird eine Überraschung sein für viele Schweizer. Germanen, aber manche erleben auch die Überraschung, das war eine Phönizierin, also eine Kanaaniterin aus dem heutigen Libanon. Dieses Erbgut gibt es auch in Europa. Oder man kann nachweisen, die Vorfahren waren Juden. Und so ist das also eine sehr interessante Forschungsrichtung geworden. Und man kann auch dann sich eintragen lassen in eine weltweite Datenbank und dann kriegt man immer wieder Bericht. Man hat wieder jemanden gefunden, der sehr eng verwandt ist, auf etwa 10 Generationen zurück. In den USA zum Beispiel. Und zwar gibt es da in den Markierungen so und so viele Übereinstimmungen. Also, der nächste Schritt jetzt in unseren Überlegungen ist der. 1997 wurde eine Forschungsarbeit veröffentlicht mit dem Titel A High Observed Substitution Rate in the Human Mitochondrial DNA Control Region und von einem gewissen Thomas und mehreren weiteren Wissenschaftlern. Dieser Artikel wurde veröffentlicht in Nature Genetics. Und die kommen zum Schluss, die Mutationsrate in diesem Erbgut ist viel schneller, als man bisher gemeint hat. Also Mutation heißt, dass also kleine Buchstaben in diesem Erbgut, dass die plötzlich eine Veränderung erfahren. Und aufgrund dieser Veränderung kann man eben zeigen, wer mit wem verwandt ist. Ja? Wenn man das gleiche Veränderungsmuster hat, dann ist man sehr nahe miteinander verwandt. Und wenn man sehr weit auseinander ist, liegt, dann haben wir sehr wenig Übereinstimmung. Und die kommen also zum Schluss, 20 Mal schneller geht die Mutation. Das heißt, die frühere Zahl muss man durch 20 teilen. Und so kommen die zum Schluss, Eva, wieder in Anführungsstrichen, lebte vor 6500 Jahren. Das ist natürlich verheerend. Dass also auch Evolutionisten heute akzeptieren müssen, die ganze Menschheit ist miteinander verwandt und die Mutter, die am Anfang der ganzen heutigen Menschheit liegt, die lebte vor 6500 Jahren. Das ist ja fast nicht zu glauben, oder? Gut, man hält sich dann so. Das heißt natürlich nicht, dass diese Eva in Anführungsstrichen, dass das die einzige Frau gewesen wäre vor 6500 Jahren. Es gab noch viele andere Frauen und Männer. Aber denen ihre Abstammungslinie ist irgendwo ausgestorben. Nicht wahr? Das geschieht ja ständig. Es gibt auch Familien, die haben vielleicht zwei Söhne und die heiraten nie und dann stirbt diese Abstammungslinie eines Tages aus. Die sagen also, alle anderen seien ausgestorben. Aber doch interessant, Sie müssen dann erkennen, vor etwa 6500 Jahren, da hat die ganze Menschheit, ob das jetzt Indianer sind oder Afrikaner, die oder Europäer, die haben dort eine gemeinsame Mutter gehabt. Und das passt natürlich sehr gut zur biblischen Chronologie. Denn nach der Bibel lebte Eva vor über 6100 Jahren. Aber jetzt haben wir vielleicht noch ein Problem. Die Männer haben ja im Erbgut nicht wie die Frauen XX. Ja, da schaut man ja nur das X an. Und die Männer haben XY. Und diesen Y-Abschnitt im Erbgut, die geben die Männer nur ihren Söhnen weiter. Die Töchter haben das nicht. Aber eben, wenn sie jetzt ihr Erbgut da ein bisschen abkratzen, im Zusammenhang mit dem Speichel im Mund und das einschicken nach Adliswil, dann kann man bei den Frauen eben nur die Mutterlinie nachvollziehen, nicht die Vaterlinie. Aber vielleicht haben sie einen Bruder. Dann schicken sie dem seinen Speichel ein. Oder von einem Onkel. Und dann kann man eben auch diese Y-Linie zurückverfolgen und sehen, was das Urvolk war auf der ganz geraden Vaterlinie. Gut, vielleicht werden das dann Hellenen sein als Urvolk vor 3000 Jahren, die Griechen. Aber das heißt nicht, dass eben die Großmutter, die könnte trotzdem eine Jüdin gewesen sein. Aber das sieht man hier nicht. Man kann also nur die gerade Mutterlinie ohne Abzweigungen und die gerade Vaterlinie kann man zurückverfolgen, ohne Abzweigungen. Ich habe mit einem Spezialisten aus Schweden gesprochen vor einiger Zeit und der auf diesem Gebiet arbeitet und ich habe ihn gefragt, ja, aber kommt das nicht, dass man endlich auch die Seitenlinien anschauen könnte? Und er sagt, ja, jetzt noch nicht, aber er denke schon, dass das in den nächsten Jahren noch kommen könnte. Also, so kann man das zurückverfolgen. Meine Mutter zum Beispiel, die hat die Haplogruppe H. Also die Haplogruppen, das sind die Untergruppen, wie sich die Menschheit aufgeteilt hat. Zum Beispiel viele Afrikaner haben die Haplogruppe L. Und H findet man im Nahen Osten und in Europa. Und so kann man das also schön zurückverfolgen. Bei meiner Y-Linie, da hat sich vor kurzem jemand gemeldet aus den USA, ein Mr. Levy, also ein Herr Levy. Seine Tante hat das für ihn gemacht und sagt, wieso sind Sie so verwandt miteinander? Und dann habe ich erfahren, der hat einen Michael Levy, also Levy im 18. Jahrhundert, der dort in einer Schlacht in den USA gestorben ist. Also Levy und Levy hängt irgendwie zusammen. Aber da macht man ganz interessante Entdeckungen, die man vielleicht gar nicht erwartet hätte. Also die ganze Untersuchung der Vorfahren und der Genealogie hat heute ganz neue Dimensionen angenommen. Hier in dieser Karte sieht man die Haplogruppen der Frauen und wie sich die Menschheit eben verbreitet hat über die ganze Erde. Sieht man, da kann man also das jetzt im biblischen Sinn ausgehend vom Turm von Babel zeigen, wie da Menschen ausgewandert sind, also Frauen mit ihren Männern nach Afrika. Das sind diese Gruppen L1, L2, L3. Dann im Nahen Osten findet man M und N, natürlich auch andere, das ist hier vereinfacht. Und dann wandert man aus nach Europa, da kommen dann diese Gruppen H, T, U, V, W, X, I, J, K vor. Aber andere Gruppen, die wandern nach Asien und von Asien her rüber über die Beringstraße nach Amerika. Und jetzt sieht man diese Haplogruppen in Asien wie A und B, auch C und D, die findet man wieder bei den Indianern in Amerika. Das ist ein Beweis, dass das tatsächlich korrekt war, diese Idee, dass Menschen eben über die vereiste Beringstraße, über das Meer gehen konnten und so nach Amerika gelangen konnten. Aber eben nicht vor so langen Zeiten, wie die Evolutionslehre das sieht, sondern im Rahmen der biblischen Zeitgeschichte. Und das passt ja auch damit überein. Weltweit findet man bei den Völkern Parallelen zu den Geschichten in 1. Mose 1 bis 11. Bis zum Turmbau und der Sprachenverwirrung und der Zerstreuung der Völker. Also Parallelen zum Schöpfungsbericht, 1. Mose 1 bis 2, zum Sündenfall, 1. Mose 3, zur Sintflut, da hat man hunderte, vielleicht etwa 300 verschiedene Sintflutberichte auf allen 5 Kontinenten bei den angeborenen Völkern gefunden. Mit ganz, zum Teil ganz detaillierten Übereinstimmungen mit der biblischen Geschichte. Und dann gibt es auch diese Turmbaugeschichten und eine damit verbundene Sprachenverwirrung, zum Beispiel bei den Indianern in Mittelamerika, die da diese Stufentürme ganz genau wie die in Mesopotamien gebaut hatten. Und dort findet man diese Geschichte, die Menschen hätten unerlaubt einen Turm gebaut und Gott hätte eingegriffen und die Sprachen verwirrt und die Völker zerstreut. Weltweit findet man diese Parallelen. Da haben Evolutionisten dann dagegen argumentiert und gesagt, ja, das ist nicht so, dass, wie man jetzt meint von der Bibel, dass die ganze Menschheit so eng verwandt sei und nach der Sintflut sich getrennt hätte. Das hängt damit zusammen, dass Missionare in alle 5 Kontinente gegangen sind und Geschichten aus der Bibel erzählt haben. Und so haben diese eingeborenen Völker diese Geschichten aufgenommen und etwas verändert in ihrer Art. So sei das entstanden. Ja gut, wenn das so wäre, dann müsste man erwarten, dass es ja auch weltweit Parallelen gibt, zum Beispiel zur Geschichte der 10 Plagen über Ägypten oder Jona im Bauch des Fisches oder, sollen wir erzählen, der Kindermord von Bethlehem und so weiter, denn das wären doch alles auch Geschichten, die ansprechen und vielleicht eben bei Eingeborenen anregen, eine eigene Geschichte daraus zu machen. Aber diese Parallelen sind nicht da. Sondern nur bis 1. Mose 11. Nach der Bibel ist das der Grundstock, das Grundwissen der gesamten Menschheit. Und danach wurde es aufgeteilt. Und dann ab 1. Mose 12 beginnt die Geschichte Abrahams, des Stammvaters Israels. Also das ist auch eine sehr eindrückliche Bestätigung. Hier haben wir die 10 Generationen von Sem über Arpachshad, Shelach, Eber, Peleg, Regu, Serug, Nahor, Tara bis auf Abraham. 10 Generationen nach der Flut. Also man könnte sagen, die Zeit der, die Epoche der Eiszeit, dargestellt in diesen 10 Generationen. Die Völker sind ausgewandert und sie haben Gott immer mehr vergessen und haben ihre eigenen Religionen aufgebaut. Aber dann folgt in 1. Mose 12 die Berufung Abrahams. Er lebte in Ur in Chaldea, im heutigen Südirak. Das war damals eine sumerische Stadt, sumerische Hochkultur. Abraham war aber nicht ein Sumerer, sondern es gibt Hinweise, dass diese Familie dort zugewandert war, aus dem Norden. Aber er wurde groß in einer sumerischen, in der sumerischen Zivilisation. Und plötzlich erscheint ihm der Schöpfergott. Denn bis dahin verehrte er, wie alle Leute in Ur, den Mondgott auf dem Stufenturm von Ur. Der Schöpfergott erscheint und sagt in 1. Mose 12, dass Abraham seine Heimat verlassen soll, um in das Land zu gehen, das Gott ihm geben würde. Und dann Vers 2. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und dich segnen. Und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Von Abraham sollte ein großes Volk abstammen. Und zwar nicht irgendein Volk, das auserwählte Volk Israel. Und dieses Volk soll schließlich allen Völkern in der ganzen Welt zum Segen werden. Wie? Gott erklärt Abraham, dass der Messias, der Erlöser, kommen würde. Über die Linie von Eva. Ja? Von einer Jungfrau schließlich geboren, sagt der Prophet Jesaja. Und dieser Erlöser würde sterben für unsere Sünde, sagt Jesaja 53, zum Segen für alle Menschen, die an ihn glauben. Und da haben wir also schon das Evangelium zusammengefasst. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Die Erwählung Israels bedeutete nicht die Verwerfung der anderen Völker. Im Kern haben wir hier bereits die Botschaft von Johannes 3, Vers 16. Dort steht nicht, also hat Gott Israel geliebt, sondern also hat Gott die Welt geliebt. Israel auch, aber Gott hat die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Und so schließt sich der Kreis. Die frohe Botschaft wurde ausgebreitet in den vergangenen 2000 Jahren über alle 5 Kontinente. Und Menschen auf allen 5 Kontinenten, auch die Japhetiten in Europa, die lange durch die schwere Zeit des Eises gehen mussten, unzählige sind zum Glauben gekommen an den Herrn Jesus, haben ihre persönliche Schuld im Gebet Gott bekannt, bereut und das Opfer des Herrn Jesus für sich in Anspruch genommen. Und von Europa sind auch viele ausgegangen zu den Indianern nach Amerika. Und viele dort haben Frieden mit Gott gefunden, indem sie den Herrn Jesus als den Retter der Welt erkannt haben. Und so sind alle Haplogruppen der Welt sind eingefasst in dieses Evangelium. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Keiner ist ausgeschlossen, aber es geht nicht automatisch. Der einzelne Mensch muss sich bekehren. Ganz überrascht hat mich mal ein Student gefragt, muss man sich bekehren? Er hätte gedacht, das kommt einfach so automatisch überein. Da habe ich gesagt, natürlich. Steht ja in Johannes 3, Vers 16, also hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ist aktiv. Der Mensch hat die Verantwortung, umzukehren, seine Schuld zu bekennen und an den Erlöser zu glauben. Und heute können wir eben die ganze Geschichte der Sintflut, der Eiszeit, der Völkerwanderung so aus der Distanz betrachten und den ganzen Heilsplan Gottes überblicken und können auch beim modernen Menschen wieder ansetzen, der sich interessiert für Eiszeit, Klimaveränderung, für Dinosaurier, gerade unter Kindern. Das ist ein wunderbarer Ansatzpunkt, um eben das ganze Drama des Evangeliums zu erklären und deutlich zu machen. Und wenn man in die Alpen geht, die Gletscher sieht, all die Schichten sieht, das erinnert uns alles an Gottes Handeln in Gericht und dann auch in Gnade mit uns Menschen. Und wenn man das so sieht, bekommt das alles plötzlich Bedeutung und Inhalt. Da muss man nicht in Panik geraten, wenn die Gletscher schmelzen und zurückgehen. Das haben sie dramatisch schon längst gemacht in der Vergangenheit. Und in den vergangenen Jahrhunderten hat man gesehen, wie Gletscher wieder vorangegangen sind, wieder zurück. Das gehört zur üblichen Verschiebung. Aber es sind Zeugen Gottes in dieser Natur, die uns hinweisen auf Gottes Handeln im Evangelium. Diese Präsentation kann man also runterladen, gratis im Internet unter Edition Nehemia.ch. Ja, jetzt bin ich am Ende und wir haben noch ein paar Minuten Zeit für Fragen. Könnte man Licht machen? Ja, eine erste Frage von hier. Ich wiederhole jeweils die Frage hier am Mikrofon, damit alle das verstehen. Also ich wiederhole die Frage. In 1. Mose 11 wird die Turmbaugeschichte erzählt mit der Sprachenverwirrung. Aber schon in Kapitel 10 wird davon berichtet, wie die Nachkommen von Sem, Ham und Japhet sich verteilt haben auf der Erde nach ihren Sprachen. Und der Fragesteller sagt, das ist ein bisschen verwirrend. Ja, es ist verwirrend, wenn man erwartet, dass die Bibel immer alles in zeitlicher Reihenfolge erzählt. Und es gibt ja auch Leute heute, die kommen nicht raus, wenn sie einen Film sehen. Die checken das nicht. Weil plötzlich im Film gibt es einen Flashback. Das heißt, der Film, zeitlich springt er zurück. Oder es gibt auch den Flash-Forward. Dass man im Film plötzlich in die Zukunft springt und dann kommen wir wieder zurück. Und das ist auch bei gewissen Völkern ein Problem, weil ihre Sprachen sind eigentlich so beschaffen, dass man Geschichten immer strikt in zeitlicher Reihenfolge erzählen muss. Und da haben wir ein Problem, weil in der Bibel ist das anders. Da findet man immer wieder solche Flashback und Flashforward. Zum Beispiel ganz besonders in der Offenbarung. Da liest man über die Endzeit und plötzlich wird über die Geburt Jesu gesprochen und die Himmelfahrt. In Kapitel 12. Nicht wahr? Das ist eben dieses Zurückgehen und Vorwärtsgehen. Und auch in den Geschichten im Alten Testament finden wir das. Ganz krass. Richter 1, Vers 1 meine ich. Da steht doch: Und es geschah nach dem Tode Josuas, da befragten die Kinder Israel den Herrn und sprachen. Also zeitlich klar, Josua ist gestorben, jetzt geht die Geschichte weiter. Und jetzt lese ich aus Kapitel 2, Vers 6 im gleichen Buch. Und Josua entließ das Volk und die Kinder Israel gingen hin, ein jeder in sein Erbteil, um das Land in Besitz zu nehmen. Und das Volk diente dem Herrn alle Tage Josuas. Also jemand, der nur rein strikt chronologisch denkt, für ihn ist das unheimlich. Aber es ist eben so, dass hier zeitlich zurückgegriffen wird, wieder auf die Lebzeit von Josua. Und es ist so, die typische Narrativform, Erzählform im Hebräischen, die Vayikdol-Form, typischerweise, und Gott sprach, und Gott sagte, und Gott sah. Nicht wahr? So wird erzählt, das ist diese Narrativ-Erzählform. Die übersetzt man meistens korrekt im Deutschen mit imperfekt. Und Gott sprach. Und Gott sagte. Und Gott sah. Aber manchmal muss man sie im Deutschen mit plusquamperfekt übersetzen. Also mit Vorzeitigkeit. Zum Beispiel in 1. Mose 2, da wird gesagt, dass Gott Adam geschaffen hat. Und dann wird gesagt, dass Gott und Gott bildete die Tiere. Und dort muss man die Vajiktol-Form vorzeitig übersetzen. Und der Herr Gott hatte die Tiere aus dem Erdboden gebildet und so brachte er sie zu Adam. Die Kritiker haben gesagt, seht ihr, zwei Schöpfungsberichte. Im ersten ist der Mensch die Krone der Schöpfung. Im zweiten Kapitel wird er zuerst geschaffen und dann die Tiere. Nein, die haben die zeitlichen Verhältnisse verpasst und das ist ganz normal. Also wer richtig Hebräisch lernt, der muss das halt auch lernen. Und jetzt ist es so, 1. Mose 10 gibt die Übersicht über die Nachkommen von Noah. Im Ganzen werden 70 Namen erwähnt und auf diese 70 geht die ganze Menschheit zurück. Und dann wird in Kapitel 11 erzählt, wie es zu dieser Zerstreuung gekommen ist, die schon in Kapitel 10 erwähnt wird. Ja, und so ist die Bibel also an vielen Orten aufgebaut. Eine weitere Frage? Also wann ist das Böse in das Tierreich hineingekommen? Nach dem Sündenfall oder nach der Sintflut? Das ist geschehen mit dem Sündenfall. Und zwar sagt Gott zur Schlange in 1. Mose 3, Vers 14, und der Herr Gott sprach zu der Schlange, weil du dieses getan hast, sollst du verflucht sein, mehr als alles Vieh und mehr als alles Getier des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub fressen alle Tage deines Lebens. Es gibt auch Übersetzungen, die haben übersetzt, verflucht vor allem Vieh. Aber es ist der typische Komparativ im Hebräischen, also mehr verflucht. Das heißt, die ganze Tierwelt wurde von Gott verflucht. Aber die Schlange ganz besonders, denn die verlor ihre Beine und musste eben diese neue Gangart erhalten, auf dem Bauch kriechen als Demütigung. Ja? Und übrigens bei den Riesenschlangen, zum Beispiel bei Boa, sieht man noch im Skelett heute die Ansätze für Beine. Und zwar genau dort beim Beckengürtel, ganz hinten, also gegen die Schwanzgegend, dort findet man diese Beinansätze. Die haben zwar noch eine Funktion, bei der Paarung zum Beispiel, aber eben sind zurückgebildete Beine. Und so hat Gott dieses Tier besonders verflucht, aber auch die anderen Tiere. Das heißt, in die ganze Tierwelt kamen Veränderungen hinein. Und damit eben auch all diese unangenehmen Folgen des Fressens und gefressen werden und auch des Fallenstellens. Es gibt ja ganz gewaltige Mechanismen im Tierreich, wie Tiere eben andere Tiere als Beute überlisten können. Das kam alles da hinein und Gott hat auch die Pflanzenwelt verflucht. Dornen und Disteln sollen dir sprießen lassen. Dornen sind ja eigentlich anatomisch gesehen eine Rückbildung von Blättern zu Dornen. Aber das war ein Fluch Gottes. Und dieser Fluch war ein schöpferischer Fluch. Also Gott hat die Tierwelt ganz deutlich umgestaltet. Und übrigens auch der Mensch wurde verflucht. Gott sagt, dass die Frau mit Schmerzen gebären sollte. Also so musste da auch eine Veränderung im Nervensystem in dieser Lendengegend geschehen, dass eben durch den Druck Schmerzen entstehen könnten. Es gäbe auch andere Nerven, da würde kein Schmerz beim Gebären entstehen. Aber es sollten Spuren des Sündenfalls bleiben, die uns immer wieder daran erinnern, auch wenn die Natur so wunderbar ist, zum Staunen, es ist eine gefallene Schöpfung. Und das ist wirklich so, dass Frauen im Allgemeinen mehr Empfinden haben für die gefallene Schöpfung als der Mann. Und das hängt eben gerade zusammen mit all diesen Beschwerden. Nicht zuletzt auch im Zusammenhang mit der Monatsblutung. Und da kann man natürlich darüber klagen und jammern. Aber einerseits ist das auch etwas, das immer wieder daran erinnert, wir sind nicht in einer perfekten Schöpfung. Das war einmal, als alles sehr gut war, sondern in einer gefallenen Schöpfung. Das ist diese Schöpfung, in der man das Evangelium, die frohe Botschaft verbreiten muss. Ja, wir sind, wie gesagt, am Ende.